Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute haben wir ein Thema, das wie so viele, aber tatsächlich ganz besonders mich berührt betrifft, da ich auch befallen bin. Ich weiß, wie schwer das Leben mit einer psychischen Störung sein kann. Hey, nicht umsonst heißen wir Zwangsgestört. Heute geht es um die Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber bei Männern. Das Krankheitsbild bei Männern ist natürlich grundsätzlich etwas anders als bei Frauen. Und die traurige Geschichte daran ist, dass es genauso viele erkrankte Männer wie Frauen gibt, auch wenn die Krankheit als Frauenkrankheit oft abgestempelt wird. Tatsächlich ist es aber so, dass die Männer weniger über ihre Emotionen sprechen und weniger Hilfe in Anspruch nehmen, was tatsächlich zu einem fatalen, Ende führen kann. Heute spricht Julian mit mir über seine Borderline-Persönlichkeitsstörung, wie es ihn belastet, was für Schwierigkeiten er im Alltag damit hat, wie Partnerschaften darunter leiden und vor allem, wie er sich selbst sieht in seiner Rolle des Borderline-Kranken. Heute heiße ich ganz herzlich willkommen Julian. Herzlich willkommen, dass du heute bei mir bist. Was für ein bescheuerter Satz eigentlich. Aber hey, macht ja nichts. Also herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Den weiten Weg, wobei so weit ist es auch nicht. Von Kassel kommst du, ne?
Ja, so relativ die Mitte Kassel-Frankfurt.
Mhm, okay. Und du bist heute bei mir wegen des Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Männern.
Ganz genau.
Das ist ja tatsächlich was ich nicht ganz so häufig habe, weil Frauen reden ja offener über solche Themen. Männer sind ja Männer machen es eher mit sich selbst irgendwie aus. Oder
ja, auf jeden Fall.
Möchten irgendwie oder empfinden es vielleicht als Schwäche oder wollen es nicht wahrhaben. Keine Ahnung. Aber heute sprechen wir auf jeden Fall über das Thema und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. So, Julian, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 28.
28 Jahre alt. Und was treibt dich so im Leben? Wer bist du? Was hast du so getrieben, gemacht? So mal einfach einen kurzen Einblick, damit wir wissen, wer ist der Mensch, Julian?
Ja, also ich bin im Vogelsberg geboren und wohne da auch noch.
Ja.
Habe zwischenzeitlich mal eine Weile in Köln gewohnt.
Ja.
Ich habe eine Lehre als Karosseriebauer gemacht, die auch relativ gut abgeschlossen.
Ja.
Aber da habe ich in dieser Zeit dann schon gemerkt, dass ich mit verschiedenen Sachen nicht klarkomme, wie geregelte Arbeitszeiten und mit vielen Menschen zu tun haben. Das fiel mir schon immer eigentlich relativ schwer. Es hat auch schon relativ früh angefangen.
Wann hat das denn angefangen bei dir?
Also, ich sag mal so, die ersten, in Anführungszeichen, Symptome kann ich jetzt auf die frühe Kindheit, so Grundschule, zurück.
Echt so weit zurück, ja.
Ja, da ging es schon los mit Mobbing, körperliche Gewalt und.
Von dir ausgehend?
Nee,
also du bist gemobbt worden.
Okay. Das Ganze erfahren und habe dann auch nie jemandem irgendwas davon erzählt, bis ich dann mal nach dem Fußballspiel dann mich zu Hause geduscht habe und dann kam die Mutter kurz rein, hat gesagt, ja, was ist mit deinem Rücken los? Der ist von oben bis unten blau und ja, und dann habe ich erst so nach und nach immer mal ein bisschen was darüber losgelassen, aber.
Wie ist es denn? Okay, dann fangen wir doch einfach mal da an. Ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz, weil wir wissen ja, Borderline ist ja auf verschiedenen Verankerungspunkten. Das ist einmal die Beziehung zur Mutter. Es ist immer frühkindliche Traumata, die man erlebt und natürlich eine genetische Disposition. Aber ich möchte jetzt ganz gerne mal auf das Thema Mobbing eingehen in der Schule, weil das ist ja auch was, was wir aktuell immer noch haben.
Auf alle Fälle.
Ich würde fast sagen, auch noch durch das Cybermobbing wird es ja noch immer schlimmer. Menschen gehen auf Menschen los und das ist alles ungefiltert. Du bist dann in der Schule und gab es da irgendwie einen besonderer Junge oder Mädchen oder wie auch immer, der sich dann dich zur Brust genommen hat? Oder wie lief das ab? Was ist das?
Ja, also es war eigentlich, zumindest in der Grundschule war es, ein einziger größtenteils. Mhm. Wir haben immer in den Pausen Fußball gespielt auf dem Platz, der da an der Schule angegrenzt hat. Und ich war halt jemand, der sich halt, wenn er ein Tor geschossen hat, auch drüber gefreut hat, was ja, sag ich mal, im Grundschulalter jetzt auch keine Seltenheit ist.
Richtig, ja.
Und ja, er kam damit nicht so wirklich klar.
Wenn du was Positives gemacht hast.
Ja, wenn ich mich gefreut habe und ja, und dann habe ich halt dann, wie man bei uns so schön sagt, die Schmiss gekriegt öfters mal.
Okay.
Und Ja, und ich habe dann halt nie irgendwas
darüber erzählt. Wie hast du dich denn gefühlt? Hast du Angst?
Angst nicht direkt. Das lässt sich schwer beschreiben. Also Respekt auf jeden Fall.
Ja, also es ist ja, ich meine, wenn du verprügelt wirst, ist ja nicht geil, ne?
Ja, klar. Vor allem, der war noch 2 Jahre älter, also der ist zweimal sitzen geblieben zu dem Zeitpunkt.
Also selbst auch frustriert und
Ja, und war wahrscheinlich auch, also auf jeden Fall körperlich auch.
Dir überlegen.
Überlegen, definitiv. Und ja, also es war auf jeden Fall keine schöne Zeit, weil dann auch noch zusätzlich im letzten Jahr von der Grundschule dann auch noch mein Opa ganz plötzlich gestorben ist. Und das hat mich dann auch sehr geprägt und dann hatte ich auch eine ganze Weile lang extreme Tiefpunkte. Und ja, da haben sich dann die Leute dann auch immer mehr drüber lustig gemacht, so von wegen, ja, es bist du ständig am Rumheulen, so ungefähr.
Also du hast es richtig auch also du wirst offensichtlich für andere auch das, was nicht stimmt.
Naja.
Okay, und deine Mom und dein Vater, also wie war das dann?
Also ich hatte eigentlich schon immer ein besseres Verhältnis zu meinem Vater als zu meiner Mutter, weil meine Mutter irgendwie meinen Bruder und auch mich, sag ich mal, so ja wie so eine Art Musterperson erziehen wollte, so quasi so, ja, zwei junge Männer, die einfach ihrem Bild entsprechen. Und bei mir ging das aber dann schon, wo ich dann aus der Grundschule raus bin, aufs Gymnasium gekommen bin, habe ich dann ein paar Leute kennengelernt, die dann eine ganz andere Musik auf einmal gehört haben. Und da konnte ich mich halt sehr gut mit identifizieren. Okay. Und bin dann halt da schon relativ früh, sag ich mal, vom Idealbild meiner Mutter abgewichen. Und ja, und das hat mich dann auch leider Gottes immer mehr zum Außenseiter gemacht. Und ja, und dann auf dem Gymnasium ging das ganze Mobbing eben weiter.
Okay. Wie ist es denn, also Entschuldigung, wie ist es denn, ich muss mal ganz kurz eingreifen, von deiner Mutter, die ja sich ein Idealbild irgendwie erschaffen hat. Wie ist es denn für dich ergangen? Hast du das Gefühl gehabt, du hast nie genügt, also ihr gegenüber?
Ja, auf alle Fälle.
Hast ihren Standard nie entsprochen und ja, fühlt man sich doch wertlos irgendwie.
Ja, das auf alle Fälle. Also wenn ich jetzt kurz, sag ich mal, die Parallele zu meinem Bruder ziehen kann. Ich habe, wie gesagt, die Ausbildung abgeschlossen, habe allerdings kein Abitur gemacht, das habe ich abgebrochen. Mein Bruder hat Abitur gemacht, hat studiert und ich habe nach der Ausbildung erstmal ein Vierteljahr im Betrieb weitergearbeitet. Dann wurde ich gekündigt aufgrund mangelnder Auftragslage. Dann bin ich zum nächsten Arbeitgeber, das war dann schon in Köln. Da bin ich nach einem Jahr auch gekündigt worden, weil das Verhältnis scheinbar nicht so ganz gepasst hat, weil ich halt auch jemand bin, der, wenn er eine gewisse Arbeit seiner Ansicht nach besser verrichten kann als ein Altgeselle, sag ich mal, dann beharre ich auch auf meiner Sache und versuche das durchzuziehen. Wenn ich halt, krass gesagt, auf die Fresse fliege, dann ist es halt so, dann lerne ich draus. Aber man hat ja trotzdem immer noch so den Wille, vielleicht eine bessere Lösung zu finden, als es bislang besteht. Und ja, da kam ich oftmals nicht so gut bei den Leuten an. Die haben sich dann hinterrücks auch öfters über mich ausgelassen. Okay. Und naja.
Das ist ja, also das ist ja schon so, schon fast Lehrbuch, würde ich sagen. Also ich gerade so in Bezug auf die Bindung oder das Mutterbild halt, ne? Und dann hast du da ein Geschwisterkind, das halt ja das perfekte Bild ist, das die Mutter halt so erschaffen hat und du reichst da halt nicht an, fühlst dich als Außenseite. Bist du älter oder jünger?
Ich bin älter als mein Bruder.
Und dann denkst du, okay, aber ich bin doch nur ich, akzeptiert mich doch einfach so, wie ich bin, egal ob ich anders bin als die anderen. Ne? Also man versucht ja trotzdem, es alles gut zu machen.
Ja, klar.
Ne? Und das ist ja ein Problem und daraus charakterisiert sich halt auch Borderline ganz gerne.
Genau.
Ne? Also gerade zu dem Mutterbild, hast du Gewalt in der Kindheit gehabt? Abgesehen von dem Bullying natürlich, also zu Hause im Elternhaus?
Ich habe selbst teilweise meinem Bruder gegenüber Gewalt ausgeübt.
Okay, also warst du schon da sehr anti eingestellt?
Ja, das auf alle Fälle.
Hast du ihn als Rivale gesehen? Ja.
Nee, das nicht, also nicht unbedingt als Rivale, sondern eher als ja, jemand, der einfach einen besseren Stand bei den Eltern hat, so sag ich mal. Wie kann ich das jetzt beschreiben am besten?
Du hast dich nicht so geliebt gefühlt.
Ja, genau. Das trifft es am besten. Und
was geht in deinem vor als Kind so, wenn man sich, ich meine, du hast ja noch gar nicht die Tragweite und den Begriff dafür, aber wie fühlt man sich denn da, als wenn man halt nicht das gleiche Liebesempfinden bekommt, also von den Eltern, jetzt wie der Bruder zum Beispiel?
Ja, ich habe schon im frühen Kindheitsalter dann schon teilweise drüber nachgedacht, einfach der ganzen Sache ein Ende zu setzen.
Tatsächlich, ja.
Ich habe auch, wo ich noch auf der Grundschule war, habe ich dann auch zu meinen Eltern teilweise gesagt, ja, vielleicht wäre es ja besser, wenn ich jetzt einfach mal vom Balkon runterspringe, dann seid ihr eine Sorge los.
In der Grundschule
ungefähr, so an der Grundschule schon.
Okay.
Hm. Und ja, aber meine Eltern haben das irgendwie nie wirklich so ernst genommen. Die haben wahrscheinlich gedacht, ja, der spinnt sich da irgendwas zusammen. Und
wie so oft dann halt.
Ja, ja, genau.
Hm. Das
und,
ist traurig, ja.
Ja, und dann zu späterer Zeit, das war so 7., 8. Klasse rum, da haben sich dann so diese ersten offensichtlichen Züge, sag ich mal, gezeigt, wo ich halt auch so, was Wutausbrüche und sowas angeht, dann das erste Mal so richtig extrem geworden bin, wo ich dann einmal so richtig aus dem Wutausbruch raus mit dem Küchenmesser in der Hand von meiner Mutter stande und ihr gedroht habe, weiß der Kuckuck, was
also
zu
quasi
machen.
Diese Impulskontrollverluste,
naja,
ja,
genau.
Ganz, ganz, ganz klassisch bei Borderliner.
Naja, genau.
Ne? Die Emotionen kochen über. Da du ja emotional instabil bist als Borderliner, kannst du das ja gar nicht halten. Das ist einfach ein Impuls, der geht raus und fertig. Der ist ungefiltert, ja.
So ist es.
Und der erschreckt einen ja tatsächlich selbst öfters mal, wenn man dann halt wieder runterkommt von seinem Ding. Es ist halt, wow, okay, krass. Gerade am Anfang, wenn man noch gar nicht so die Erfahrung mit der Krankheit hat. Okay, dann, wie hat deine Mutter darauf reagiert?
Ja, wahrscheinlich war sie schon sehr schockiert darüber, denke ich mal. Aber trotz alledem wurde es einfach nicht für voll genommen, habe ich so das Gefühl.
Ja, ja. Natürlich nicht. Also, ach, der Spind ist ein Kind, halt, hat Flausen im Kopf.
Ja, genau, so in etwa.
Mhm. Okay, das hat sich dann ja auch irgendwie wahrscheinlich weiter manifestiert. Oder
auf
nicht
alle
nur
Fälle.
Wahrscheinlich, es hat sich weiter manifestiert. Wie würdest du dein Leben als Borderliner, und da wusstest du ja noch wahrscheinlich nicht, dass du Borderline hast, sondern du wusstest, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich kann mich nicht kontrollieren, ich raste aus, ich habe Probleme mit verschiedenen Dingen, wo andere Menschen irgendwie klarkommen. Wie hat sich das manifestiert? Wie ging das dann weiter in deiner Pubertät vor allen Dingen? Ne?
Also das kam dann zusätzlich, dass ich ja generell durch die Bank weg jahrelang immer mit Mobbing zu tun hatte.
Auch da dann noch?
Naja, immer noch.
Warum glaubst du, bist du so eine Zielscheibe gewesen?
Ich war eigentlich schon immer mehr so jemand, der nicht unbedingt mit dem Strom geschwommen ist, sondern eher dagegen.
Mhm.
Und ja, ich habe schon immer versucht, an meinem Standpunkt festzuhalten.
Mhm. Und das hat vielen dann nicht gefallen.
Das hat vielen nicht gepasst. Mhm. Ja, und jetzt nochmal zurück auf das Mobbing-Thema. Mhm. Also es ging, wie gesagt, dann in der weiterführenden Schule weiter.
Mhm.
Da war es dann so, dass mein Vater politisch aktiv war bei uns in der Gemeinde.
Mhm.
Und da waren verschiedene Versammlungen und auch Diskussionen, wo es darum ging, Leinenpflicht für Hunde einzuführen.
Mhm.
Und ich bin als kleiner Junge, da war ich 4 oder 5, konnte gerade Fahrrad fahren ohne Stützräder. Mhm. Und da kam aus der Einfahrt ein Schäfer und gerannt, hat mich vom Fahrrad gerissen, hat mir in die Hand gebissen.
Wahnsinn.
Und da hatte ich dann erstmal panische Angst vor Hunden. Und ja, und weil mein Vater da eben in der Gemeinde, sag ich mal, ein relativ hohes Tier gewesen ist und diese Leinenpflicht mit durchgesetzt hat, ist das alles auf mich zurückgeflogen.
Oh, guck mal, der hat nur Angst.
Ja, genau. Und der ist schuld dafür oder schuld daran, dass wir die Hunde jetzt nicht mehr frei laufen lassen dürfen. Und da war es dann so weit gewesen, dass wenn ich in der Pause auf dem Schulhof gewesen bin und manche Klassenkollegen sind drin geblieben, sind die einfach an meine Sachen gegangen, haben das Essen aus dem Fenster geworfen und lauter solche Geschichten und Schulsachen zerstört.
Ah, das ist doch unfassbar stressig für dich, oder? In deinem Kopf muss doch unfassbar viel. Und dann hast du ja schon diese, Charakteristik der Borderline-Erkrankung, die ja die schwillt ja noch da unten so ein bisschen.
Klar.
Und dann wird das einfach noch weiter dadurch ab in die Fresse, so nach dem Motto, ne? Man fühlt sich ja, als hätte man keinen Freund auf der Welt.
Ja, genau.
Ne?
Und ich habe vor allem auch jahrelang nur geschluckt. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Und irgendwann ist es mitten im Unterricht einfach grundlos ist es aus mir rausgeplatzt.
Okay.
Und da bin ich aufgestanden, habe meinen Stuhl genommen und habe meinem Tischnachbarn Stuhl ins Gesicht geschlagen.
Ja,
einfach so von jetzt auf gleich, um einfach damit zu signalisieren, hier, hört auf mit dem Scheiß oder euch passiert das genauso.
Das ist ja oft so, wenn wir mal so ein bisschen ausschweifen, ich erzähle auch immer ein bisschen zum Thema Borderline. Ne? Wir haben ja jetzt zum Beispiel Amokläufe. Ja? Ja. Und wenn man sich die Persönlichkeiten der jungen Menschen anschaut, diese oft Jugendliche oder Spätjugendliche, 19, 20, sind es ja oft Außenseiter, die mit Sicherheit genau dieses charakteristische Bild erfüllen und dann irgendwann diesen Impuls haben, ich zerstöre euch jetzt alle, weil ihr mich zerstört habt. Ne? Und da muss man sich gar nicht wundern, wenn man halt schon in den Kindheitstagen wegschaut und sagt, okay, naja, stell dich nicht so an oder man schaut halt weg. Ich will mal ganz kurz ganz zurückgehen. Du hattest vorhin gesagt, deine Mutter hat die blauen Flecken gesehen an deinem Rücken.
Ja, genau.
Wie war das? Wie ging es da denn weiter? Da muss ja, also wenn ich blaue Flecken an meinem Kind seinem Rücken sehe, ich glaube, ich würde da direkt einlaufen. Ne?
Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was da gewesen ist. Also sie hat auf jeden Fall gefragt, wo es herkommt.
Und du hast gesagt?
Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Muss beim Fußball passiert sein.
Ah, okay. So also etwa. Auch nicht wirklich dann offen
gewesen. Ich bin auch gar nicht drauf eingegangen, weil ich es halt einfach, ja, wie soll ich sagen, totschweigen wollte, um nicht irgendwie
noch mehr abzukriegen.
Genau. Und was tut man nicht alles, um, sag ich mal, ein ruhiges Leben führen zu können in so einer Situation.
Traurig eigentlich, ne? Okay, dann hast du dieser Stuhl in ein Gesicht von einem Menschen geschlagen. Das hat bestimmt diesen Menschen wehgetan.
Ja, auf jeden Fall.
Da muss doch bestimmt jeder in der Klasse dann da gesessen haben und erstmal sprachlos gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Nicht mal der Lehrer hat irgendwas gesagt. Ja. Ich musste auch nicht zum Rektor oder nichts, überhaupt nicht.
Hat derjenige denn Verletzungen davon getragen?
Nee, das nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so stabil gebaut, sag ich mal. Ich bin immer einer
also
mit
Glück
von den,
im Unglück
quasi. Ich war immer einer mit von den kleinsten und immer wirklich furchtbar dünn und
würde ich gar nicht heute denken, also nicht, dass du furchtbar dick bist oder so, aber du siehst halt schon, also
ja, das kam alles durch die Ausbildung. Körperlich schwere Arbeit, dann zu viel gutes Essen.
Das gute Essen. Ja, okay, also das heißt, du bist noch nicht, die waren alle perplex.
Ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich auch Angst, ne? Also ich vermute mal. Wie alt warst du da?
Da war ich vielleicht 14, 15 rum.
Ah, krass. Okay, das war der erste krasse Ausraster, der sozusagen Warnschuss für alle. Leute, passt auf, ich bin nicht euer Abtreter. Wie ging es dann weiter für dich?
Es war erstmal eine Weile lang Ruhe. Oh, dann nach ein paar Monaten ging der gleiche Mist wieder von vorn los und gerade so in dieser Zeit war es relativ schwierig, weil da innerhalb von 2-3 Monaten 4 oder 5 nahestehende Verwandte an einer und derselben Krankheit gestorben sind.
Okay.
Und ja, da war es den einen Tag so, da ist meine Tante gestorben und ich habe an dem Tag eine Physikklausur geschrieben. Mhm. Das war dann schon 10. Klasse, glaube ich, oder 11. Und ich habe zu meinem Lehrer gesagt, so und so sieht's aus, dass es heute Morgen passiert. Also ich habe die Nachricht heute Morgen bekommen und da wird bei mir nicht viel rauskommen. Und da hat er gesagt, ja, ist kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie. Und bin dann auch nach der 4. Stunde heim. Und da, wo die Schule war, in dem Ort, bin ich dann zum Bahnhof gelaufen und war halt ziemlich fertig noch von der Nachricht. Und da kam ein guter Bekannter auf mich zu, der mich eigentlich gekannt hat, also wusste, wie mit mir umzugehen ist. Und er kam auf mich zu, so nach dem Motto, ja, was ist denn bei dir los? Du siehst ja so aus, als wäre schon wieder einer gestorben, so ungefähr. Mhm. So völlig abfällig. Und da habe ich habe keinen Ton gesagt, ich habe einfach nur ausgeholt und habe ihn mitten ins Gesicht geschlagen.
Okay.
Und
Wahnsinn, er hat sich ja auch bestimmt gedacht, was ist denn da gekommen? Ja, wie ging's, was ist denn dann passiert?
Ja, dann kamen zwei gute Kumpels noch von mir, beide so 2 Meter auf 2 Meter so ungefähr. Okay. Und die haben mich gerade so mit Ach und Krach festhalten können, dass ich ihm nicht noch eine geballert hätte. Und ja, er hat dann später gefragt, was denn los war. Und da habe ich ihm erklärt, so und so sieht's aus. Und da hat er gemeint, ja, sorry, ich wusste das nicht.
Ja.
Und dann kann ich natürlich verstehen, dass das so passiert ist. Ja, und das hat sich dann auch in der Ausbildung so weitergezogen.
Wie alt warst du da? Also du hast 10. Klasse, hast du
da
gesagt.
Da war ich 16, 17 rum.
Um, Ich hatte dich ja gefragt, was deine Erfahrung mit Borderline in drei Sätzen. Ne, ich stelle den Menschen immer Fragen im Vorfeld, bevor sie zu mir kommen. Also schicke einen kleinen Fragebogen, den ich selbst erstelle und versuche mir so ein bisschen ein Profil zu machen. Mhm. Du hast geschrieben, einer der drei Sachen war schmerzhaft. Beschreibe schmerzhaft.
Ja, schmerzhaft im Sinne von den Erlebnissen, die man erlebt, beziehungsweise die einen prägen diesbezüglich. Aber auch wiederum die Geschichte, gerade wenn dann solche Wutausbrüche kommen und man nicht weiß, wohin mit dieser Wut und man dann, wie jetzt in meinem Falle, gegen Gegenstände schlagen oder gegen irgendwas drehte, um einfach, sag ich mal, dieser ganzen Wut einfach mal Luft zu machen.
Das ist ja auch tatsächlich so bei Männern, aber so wie Frauen, ich bin ja selbst Borderline-Patientin, wir neigen dazu, uns stark selbst zu verletzen, wie jetzt zum Beispiel schneiden oder aber auch ritzen. Und ach Gott, die Bandbreite ist auf jeden Fall groß. Mhm. Aber bei Männern ist es tatsächlich so, dass ihre Impulse, die sie halt nicht kontrollieren können, die eher nach außen fremdaggressiv sind. Ja, also Frauen sind eher autoaggressiv, Männer sind eher fremdaggressiv. Und natürlich begeben sich gerne in auch selbstschädigendes Verhalten im Sinne von Drogen und Alkohol. Und auch diese Dinge, hattest du mit Drogen und Alkohol zu tun gehabt?
Alkohol ja. Mhm. Das hat aber komischerweise irgendwie niemand so richtig mitbekommen, dass ich wirklich extrem an der Flushing, sag ich mal. Also ich habe wann ging das los? So mit 18 ungefähr, 17, 18, wo ich mir dann anfangs mal so ein Sixpack geholt habe, was ich mir so über ein paar Tage verteilt gegeben habe, sag ich jetzt mal vorsichtig. Und dann zu Höchstzeiten habe ich an einem Wochenende 8 Flaschen Schnaps getrunken, alleine auf dem Zimmer, ohne dass jemand dabei war. Und es hat auch niemand irgendwie mitbekommen. Und es gab sogar Phasen, wo ich mir Apfelwein und sowas in Malzbierflaschen abgefüllt habe, mit in die Schule genommen habe. Und einmal bin ich von der Klausur heimgeschickt worden, da hatte ich so einen sitzen, dass ich nicht mal mehr einen Stift halten konnte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Junge, so kannst du nicht weitermachen. Und habe dann vom einen auf den anderen Tag komplett damit aufgehört.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte, als ich jung war, also so zwischen, ich würde sagen 17 und 19, hatte ich halt schon sehr viel mit Drogen zu tun gehabt und habe auch echt, also ich war wirklich, ich bin auch in der Ausbildung gewesen, habe vor der Arbeit noch gekifft und dann halt auch zwischendurch Koks gezogen und noch, um mich dann wieder irgendwie ein bisschen bei Sinn zu halten. Und eines Tages habe ich mir gedacht, nee, und ich habe von heute auf morgen einfach komplett das Gegenteil gemacht. Also so wirklich nicht geraucht, nicht gar nichts. Also es war so von einem Extrem, und das ist ja, das Borderliner sind ja Extreme. Ne? Also gibt es ja nicht irgendwie so ein bisschen grau, sondern es ist entweder schwarz oder weiß.
Hopp oder top.
Hopp oder top, so genau so ist es. Und das ist halt bei vielen eigentlich auch ein charakteristisches Bild. Du hast ja Wutausbrüche, du hast ja diese Laune, haben wir ja schon drüber gesprochen. Was triggert dich? Was ist so ein Punkt, wo du richtig... Also ich habe auch so Triggerpunkte, dann sage ich mal, Leute, ich sag's euch gleich, don't. Ja. Was ist denn bei dir so ein Triggerpunkt?
Meine Mutter.
Das ist mein... Also wir haben hier noch im Aufnahmeraum die Franzi natürlich und ich erzähle ja öfters mal über Franzi und die hat jetzt auch gerade so ein bisschen grinsen müssen, weil sie weiß, wenn meine Mutter im Raum ist, es dauert keine 2 Sekunden und ich schreie sie an. Also das ist, witzigerweise habe ich einen Podcast mit meiner Mutter gemacht letztens und ich fand sie so... Ey, ihr müsst immer Podcasts machen. Ich habe euch noch nie so normal miteinander reden. Eigentlich nicht lustig, aber es ist tatsächlich, die Mutter ist der Haupttriggerpunkt. Ne? Das ist dann so, sag einmal Mu und das war schon falsch.
So in etwa, absolut.
Das ist traurig. Wie empfindest du? Man möchte ja eigentlich nur eine Mama haben irgendwie. Ne?
Naja.
Man möchte ja irgendwie, und ich hatte, das ist sehr, sehr viele Parallelen haben wir da tatsächlich, weil ich habe auch einen kleinen Bruder, der wird verherrlicht und ist halt so das Bild meiner Mutter. Also wenn wir irgendwo waren früher und die hat uns vorgestellt, dann hieß es, das ist mein Sohn, der studiert Jura. Das ist meine Tochter.
Ja, genau. So, ganz genau.
So, bitte nicht genau hinschauen, die ist tätowiert und ach, die sieht, ich weiß, die sieht schlimm aus. Aber,
1:1. Ja, und mein Bruder arbeitet bei RTL in Köln. Der ist Redakteur, der hat verschiedene Sachen gecastet.
Oh Gott, am Ende habe ich den noch irgendwo mal kennengelernt.
Keine Ahnung, da gibt es ja diese amerikanische Sendung Just the Two of Us, wo, was weiß ich, zwei Freunde hingehen. Der eine sagt zum Tätowierer ja, tätowiert ihm das und dann wiederum andersrum. Und die kriegen nicht mit, was gemacht wird.
Ja, doch,
und
das habe ich mir irgendwo.
Und sowas hat er gecastet und er hat auch für Shopping Queen schon gecastet. Und weiß der Kuckuck was, der ist jetzt auch schon 3 Wochen in Griechenland für irgendein Casting. Und ja, der wird halt überall so dargestellt. Ja, der hat studiert, der arbeitet bei RTL. Und
aber bei RTL zu arbeiten ist nicht immer das Beste.
Nee, auf keinen Fall.
Liebe Kollegen, es ist Spaß. Ich finde euch alle ganz wahnsinnig toll.
Ja, bei mir ist halt das Ding, dass ich halt durch meine Optik eher negativ, sag ich mal, auffalle. Ich habe mir jetzt vor kurzem Misanthrop auf die Schläfe tätowieren lassen.
Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Es ist einfach meine Denkweise schon seit Jahren. Ja. Und dann hatte ich vor kurzem einen Termin, habe mir Violence auf die Finger tätowieren lassen, habe Hate auf der Hand stehen, fick dich auf dem Schienenbein. Und ja, das sind also halt so meine Sachen,
aber auch,
mich auszudrücken.
Hat, genau, also tätowieren, also du siehst ja auch, ich bin ja auch von Kopf bis Fuß tätowiert. Und das war für mich immer mein Ausdruck.
Ja, genau.
So, ich muss es irgendwie nach draußen tragen. Und jetzt, um den Julian mal zu beschreiben, also er ist auch ziemlich zutätowiert, Vollbart, Glatze. mehr von seinem Gesicht kann ich leider nicht sehen, weil wir ja Masken tragen. Aber
zwei Nasenpiercings.
Zwei Nasen, ich habe ihn ja auf Bildern gesehen, hat auf der Schläfe also relativ groß bis auf die Stirn Misanthrop stehen. Die Arme sind zu tätowiert. Also das ist halt auch ein klassisches Bild. Wir versuchen aber auch durch den Schmerz natürlich, tätowieren ist ja nicht jetzt so, ach, kitzel mich mal eine Runde.
Das ist für mich einfach Therapie.
Ja, ich bin tatsächlich momentan so ein bisschen über diesen Punkt hinweg. Also ich brauche das gerade gar nicht mehr so sehr. Ich habe andere Möglichkeiten gefunden. Aber ich hätte ja auch sehr gerne, also ich wollte mir Damaged über, genauso wo du es jetzt halt schläfst, nur ein bisschen mehr über die Augenbraue. Aber mein Mann hat gesagt, du tätowierst dir nicht das Gesicht. Und dann habe ich, das war so lustig, da meine Mutter, die rastet ja bei jedem Tattoo aus. Ja.
Kenn ich.
Und da habe ich mir dann Damaged halt in, also auch so schön wie bei dir, so ein Schreibschrift, so ein, mit so einem speziellen, das ist auch so wie Henna, aber es ist schwarz. Also das sieht dann wirklich echt aus. Ne? Und habe das machen lassen, als ich in den Staaten war und habe ein Bild meiner Mutter geschickt. Was? Du kannst doch nicht Damaged schreiben. Jetzt denken alle, du bist bekloppt. Ich so, ja, ach, weißt du, Mutter, es ist, was es ist, ja. Aber das ist halt einfach auch schwierig. Und man muss halt irgendeinen Kanal halt finden.
Eben.
Ne? Kommen wir mal zurück zu deinem Leben. Du hast jetzt deine Lehre, deine Ausbildung, du hast immer wieder Wutausbrüche, hast gesoffen, bist total betrunken schon da gesessen und keiner hat es irgendwie wirklich mitbekommen oder es hat vielleicht auch keinen interessiert.
Oder das.
Bist du irgendwann zu dem Punkt angelangt, wo du sagst, okay, ich brauche Hilfe?
Ja, ich habe das versucht, meinen Eltern klarzumachen, aber irgendwie bin ich da nur auf taube Ohren gestoßen. Und so richtig zum Ausdruck kam das, wo vorletztes Jahr mein Vater gestorben ist. Und da ist dann für mich einfach alles kaputt gegangen.
Okay.
Da hat sich noch meine Frau, die ich damals hatte, also wir haben einen Monat, bevor mein Vater gestorben ist, geheiratet. Und 2 Monate nach dem Tod meines Vaters wollte sie die Scheidung haben.
Okay.
Das war natürlich nicht so schön.
Nee.
Dann konnte ich meine Umschulung nicht fertig machen, weil ich vom Kopf her überhaupt nicht bei der Sache war. Also ich wollte bei der Bahn eine Umschulung machen.
Okay.
Und da habe ich dann zu meinem Chef gesagt, no way, es funktioniert einfach nicht. Und ja, und dann so richtig extrem ist es geworden, wo Neujahr, letztes Jahr, meine Ex mit ihrem neuen Freund ankam und ich sollte mich ihm freundlich vorstellen, als er die Wohnung ausgeräumt hat. Und ich habe mir gedacht, du kannst dich mal am Arsch lecken und habe dann halt da gesessen und habe das Ganze so mehr oder weniger über mich ergehen lassen.
Ja.
Und ja, und dann durfte ich mir noch anhören, ich wäre ein asoziales Arschloch, weil ich nicht helfen würde.
Okay.
Und ja, aber mittlerweile habe ich eigentlich ein relativ gutes Verhältnis wieder zu ihr. Ich muss auch dazu sagen, dass sie die Erste gewesen ist, die zu mir gemeint hat, ich soll mir auf jeden Fall Hilfe suchen. Das war noch ein Jahr, bevor das mit meinem Vater akut geworden ist. Und ich selbst habe ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, mir Hilfe zu suchen, weil ich einfach gedacht habe, ja, du bist halt einfach so, dass du ab und an mal solche Wutausbrüche hast und es ist halt einfach so. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen belesen, habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass, ja, ich sag mal krass, 90% wirklich mit mir selbst übereinstimmen. Und da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Ja, und dann Ende letztes Jahr habe ich mich dann in die Klinik einweisen lassen. Und ja, da habe ich dann erstmal so richtig auch die Medikamente eingestellt bekommen. Und jetzt so langsam.
Das dauert eine Weile, ne?
Wird's.
Machst du weiterhin noch Therapie?
Ja.
Ja. Wie war das denn für dich, als du in der Klinik warst? Dann lernt man ja auch erstmal selbst über sich vieles kennen.
Ja.
Ne? Man muss viel aufarbeiten, viel Traumata, viel, was man in der Kindheit durchgemacht hat. Und man sieht oder man bekommt mit, das und das und das hat mich halt quasi geformt zu dem, was ich bin. Wie ging es dir denn dabei? Also ich sag nur, ich war immer sehr, wenn diese Zeiten der Therapie sehr extrem waren.
Also bei mir sage ich mal, ich fand die Zeiten der Klinik, also ich war erstmal 1,5 Monate stationär. Das war eigentlich eine echt coole Zeit. Da habe ich meinen Kumpel kennengelernt, der draußen mit ist, bei dem ich auch momentan wohne. Und also ich muss echt sagen, ich habe da wirklich nette Leute kennengelernt. Vor allem man lernt da die Leute kennen, so wie sie wirklich sind und nicht so wie draußen auf der Straße, wo jeder vorgeben kann, er sei der und der. Und in der Klinik zeigen die Leute halt wirklich so ihre Eigenheiten, die sie haben und wie sie halt drauf sind. Und ja, mit den meisten, die ich da kennengelernt habe, habe ich auch immer noch Kontakt. Und ja.
Ich glaube, auch in der Klinik hast du dann den Druck nicht. Weißt du, du musst dich nicht verstellen,
ja,
du darfst du sein. Und jeder akzeptiert das. Weil da drin hat jeder irgendeine Problematik. Und man hat auch das Gefühl, so ein bisschen Verbündete zu haben, zu sehen, okay, guck mal, ich bin gar nicht allein mit meiner Problematik. Und man kann sich da auch austauschen. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also ich, wenn ich Gruppentherapie zum Beispiel gemacht habe, in meinem DBT-Training, habe ich dann, ich habe mich immer fehl am Platz gefühlt, sowas will ich mit den ganzen Psychos hier, weißt du, so, sollen sie mal ihre Skills irgendwie anders, weißt du, das ist einfach, das war für mich dann nichts, aber es gab dann andere Wege, die mir besser geholfen haben. Ne? Deine Frau, Ex-Frau, das ist ein gutes Thema, das möchte ich gerne auf jeden Fall ansprechen, denn Borderliner und Beziehung ist ein echt heißes Thema. Wir haben die größte Angst, die wir haben, ist das Verlassenwerden.
Ja, genau.
Und wie war das? Also du hast deine Frau kennengelernt, man entwickelt eine Art Symbiose. Das
ist
man trägt die ja auf oder den auf Händen und das, man ist fixiert. So, das ist das, du bist meins, aber gleichzeitig schiebt man auch immer wieder weg, weil wehe, du kommst zu nah, das könnte mich verletzen, dann könntest du mich verlassen und dann stehe ich wieder da. Ach nee, komm doch wieder her.
Ja, genau. Ne? Immer dieses ewige Hin und Her.
Wie war das bei euch? Erzähl mal.
Ich muss vorher dazu sagen, dass ich selbst unter psychischen Problemen leider. Also sie hat eine diagnostizierte bipolare Störung. Und da war das für mich selbst auch anfangs relativ schwierig, mit klarzukommen. Ich habe halt versucht, so meine Ängste, Probleme erstmal beiseite zu schieben, um mich halt um ihre Probleme zu kümmern. Und ja, das Ding ist halt gewesen, dass ich auch jetzt immer noch jemand bin, der, wenn eine Beziehung, sag ich mal, an einen gewissen Punkt kommt oder wenn sich was entwickelt und man so das Gefühl hat, ja, das könnte was Festes ergeben, dann bin ich aber schon wieder so, dass ich mit dem, wie soll ich das jetzt beschreiben? Dass ich mir einfach versuche, ein zweites Standbein aufzubauen.
Lässt du dir ein Hintertürchen offen?
So in etwa, genau.
Das ist tatsächlich, ich habe nur gewartet, dass du es aussprichst, weil das ist bei Männern ganz, ganz häufig der Fall, weil diese Flucht dann aus diesem, man hat ja dieses Käfiggefühl dann auf einmal.
Ja, genau.
Man hat das Angst, das ist auch ein Krankheitsbild, Angst, sich selbst zu verlieren, weil man sich ja sowieso, man hat ja sowieso ein gestörtes Selbstgefühl. Das heißt, man hat das Gefühl, noch mehr sich zu verlieren, als man sich eh schon verloren hat. Deswegen hält man immer noch so ein kleines Hintertürchen auf. Vielleicht hat man dann auch nur jemanden, der da auf einen wartet. Ne? Und es ist halt schwierig. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also du hast dich in die Beziehung eingelassen. Ihr habt ja offensichtlich auch geheiratet.
Naja, wir waren 4 Jahre zusammen. Und ja, es kam halt zweimal dazu, dass sie halt rausbekommen hat, dass ich mit jemandem anderen geschrieben habe, weil ich das eine Mal das Handy liegen lassen habe und das andere Mal war das Tablet noch an. Aber ich habe nie irgendwelche ernsthaften Absichten gehabt, jetzt
zu gehen und zu sagen,
und, oder sie zu betrügen. Also es war einfach nur so, sag ich mal, jemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann, was abgeht und dem man sich einfach anvertrauen kann, weil man mit, sag ich mal, oder ich kann mit direkt betroffenen Personen, sei es jetzt Freunde, Familie oder Partner, weiß der Geier, ich kann da einfach nicht wirklich mich öffnen. Das fällt mir unfassbar schwer und dann versuche ich halt immer mit Dritten drüber zu reden, weil ich mir einfach denke, ja, mit denen hast du ja sonst nichts zu tun.
Ja.
Denen kannst du auf den Sack gehen, so ungefähr. Und wenn es denen halt zu viel wird, dann ist es halt so. Dann, ja.
Ist es so. Also eben. Du hast halt dieses, dieses, wie soll ich sagen, Fluchtgefühl. Oft hat man gar nicht, also viele Borderliner gehen fremd. Aber sie gehen fremd aus dem einfachen Grund, weil, wie gesagt, da die Kontrolle behalten zu wollen. Es ist gar nicht irgendwie. Wenn du dich in der Beziehung aufgibst halt, ne, das ist ja deine Symbiose, da gibst du dich ja auf, brauchst aber irgendwie noch eine weitere Kontrolle darüber, weil es geht auch nur um Kontrolle letzten Endes. Und deswegen ist das sehr, sehr schwer. Man ist auch oft ungerecht zu seinem Partner, ohne dass man es eigentlich will, ne? Also die Wutausbrüche, die bleiben ja auch in der Beziehung. Man hat hervorragende Arten, manipulativ zu sein.
Ja.
Und was würdest du sagen, ist was du als manipulativ gemacht hast? Oder was Manipulatives, das du in der Beziehung gemacht hast?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich gar nicht so arg manipulativ gewesen. Und ich habe auch eigentlich nahezu keine Wutausbrüche in der Zeit gehabt, was ganz komisch gewesen ist. Ich habe mehr oder weniger mich eher leiten lassen von meiner Partnerin. Also ich habe mehr oder weniger einfach.
Also sie war derjenige, der nach vorangetrieben hat.
Genau, und sie hat dann halt gesagt, ja, wie sieht's damit aus, können wir das machen? Und ich habe dann halt mehr oder weniger zu allem Ja und Amen gesagt.
Du hast eine Mama gesucht.
Aber war aber trotzdem irgendwie nicht mal böse drum.
Ja, du hast eine Mama gesucht. Also
gut möglich,
das klingt absurd, aber du hast genau das, du brauchst das, brauchst diese Struktur, jemand, der dir so Halt gibt der dir das so ein bisschen abnimmt, dass dieses Leben, macht absolut Sinn. Ne? Und wie war das denn, was waren denn so, waren Dinge, die in der Beziehung schwierig waren, also für deine Partnerin auch, wo es Streitigkeiten gab, abgesehen von dem Schreiben mit jemand anderem? Was war der Grund, dass sie gegangen ist?
Sie kam nie wirklich mit meiner Mutter klar, mit meinem Bruder auch nicht. Und wie so oft in so einer Geschichte kommen dann auch noch finanzielle Geschichten dazu. Also sie ist von Kaiserslautern hierher gezogen, hatte weder Krankengeld noch Arbeitslosengeld noch Job und wir sind dann zusammengezogen und von meinem kleinen Gehalt, was ich bei Amazon damals hatte, war nicht wirklich was also nicht wirklich großes Leben drin, sag ich mal, und da habe ich halt gesagt, komm, scheiß der Hund drauf, ich nehme jetzt einen Kredit auf, dass wir uns so zumindest ein bisschen was gönnen können oder ein normales Leben führen können, ohne dass wir jetzt jeden Cent zwei, dreimal umdrehen müssen. Ja, und das hat sich dann so nach und nach immer wieder hochgeschaukelt, oder vielmehr weiter hochgeschaukelt. Und das hat halt auch zu meiner Situation beigetragen, dass ich jetzt diesen riesigen Berg abzahlen muss, der jetzt da noch aussteht.
Das ist tatsächlich auch was. Geld ausgeben ist auch was ganz Klassisches, weil es einfach, es ist eine Kompensation. Ne? Man erlebt mal irgendwie kurzzeitig was Gutes,
aber
eigentlich bringt man sich damit nur in große Schwierigkeiten. Was sind denn so Ängste, die du hast? Und auch die Frage für mich, du hast ja früher als Kind gesagt, dass du suizidale Gedanken hattest. Wie ist es denn heute?
Also
in der heutigen Zeit quasi.
Heute habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so die Gedanken. Was Ängste angeht, klar, Verlassensängste, allein sein. Aber auch wiederum so, man gebunden ist einfach, habe ich immer so das Gefühl, dass mir die Luft abgeschnürt wird. Und deshalb versuche ich momentan, mich auf nichts einzulassen. Klar, bisschen Text ist ja kein Problem, aber weder eine Geschichte für Längeres noch einmalige Geschichten habe ich überhaupt keinen Kopf zu momentan und will ich auch überhaupt nicht.
Kannst du alleine sein gut mit dir selbst?
Nein.
Nein, ne? Das ist, ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, du wohnst bei deinem Kollegen da, ne, deinem Kumpel. Das ist auch eine ganz große Charakterisierung. Alleine sein ist grausam. Denn je leiser um es dich wird, desto lauter wird es in deinem Kopf.
Ne? Cool, ich habe zum Glück ja noch meinen Hund, der mir so ein bisschen zur Seite steht.
Ja.
Aber es ist halt einfach kein Mensch, sag ich mal. Und es ist echt schwierig, ohne jemanden, sag ich mal, seinen Alltag zu führen, der zumindest ein bisschen sich mit einem unterhält und einfach so ein bisschen Interesse an einem zeigt. Und wenn das nicht gegeben ist, wird alles schnell trist und dann ist alles scheiße und man hat keinen Bock mehr auf alles und kommt dann einfach alles zusammen irgendwann.
Hast du Stimmungsschwankungen?
Ja.
Extrem?
Relativ.
Wie äußert sich das bei dir?
Also
von natürlich Aggressivität über Depressionen und so weiter, das meine ich damit.
Ja, also ich kann im Moment, also in einem Moment bin ich super zufrieden, freue mich über alles und dann ich brauche nicht mal irgendeinen Grund, das schlägt einfach von jetzt auf gleich total um, dann bin ich extrem gefrustet oder dann gleich total angepisst, ohne irgendeinen Grund zu haben. Also das ist, da habe ich manchmal, also wenn ich so diese krassen Umschwünge von positiv zu extrem negativ habe, da habe ich manchmal sogar vor mir selbst ein bisschen Angst.
Ist das so, ja.
Gut, ich weiß, was passieren kann in so einer Situation. Aber ich versuche dann, mich irgendwie, sofern es noch möglich ist, abzulenken. Ob ich mit dem Hund rausgehe, ob ich mir Musik anmache, ob ich mich vor das Schlagzeug setze oder weiß der Kuckuck was. Hauptsache nicht, sag ich mal, wieder in dieses Loch fallen und da drin rumkauern.
Hast du ein Gefühl der inneren Leere manchmal?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist für mich als Borderliner das schlimmste Gefühl überhaupt. Das Gefühl, nichts zu fühlen.
Ja.
Das ist so, ich kann das gar nicht beschreiben richtig. Das fühlt sich an, als wäre ich in einem Vakuum.
Ja, genau.
Ja, also draußen höre ich dumpf irgendwelche Stimmen, aber innen drin, da ist irgendwie, ich komme da auch nicht raus.
Das ist einfach wie so ein Tunnel.
Ja, das hört nicht auf, es ist schwarz einfach. Und du läufst und läufst und läufst und irgendwie ist nichts.
Ja.
Ne? Ja, das ist, das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Was tust du denn, um Dinge besser zu machen für dich? Also du bist ja offensichtlich in Therapie, was ich hervorragend finde, denn tatsächlich ist es so, dass Menschen, die nicht in Behandlung gehen und Borderline-Patienten sind, da kann es relativ böse enden. Die Suizidalitätsrate bei Borderliner liegt bei 10%. Das ist die höchste Suizidrate.
Das ist mich.
Absolut, das ist die höchste Suizidrate, die es gibt bei psychischen Erkrankungen. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man genau das immer ernst nimmt, wenn ein Borderliner damit droht. Stempelt ihn nicht ab und sagt, naja, wird schon wieder. Nehmt das bitte ernst. Aber was hast du für Skills für dich entwickelt, dass du sagst, okay, die Medikamente natürlich, du bist eingestellt einerseits, die Gesprächstherapie, die hilft dir, die Verhaltenstherapie. Genau. Wie ist es so? Würdest du jemanden raten, auf jeden Fall Hilfe zu holen?
Ja, auf alle Fälle.
Ja.
Also allein denke ich mal nicht, dass man sowas gewuppt kriegt, auf keinen Fall.
Nicht, glaube ich auch nicht.
Und
weiß ich auch, dass es so ist.
Ich bin auch, muss ich sagen, ein Stück weit auch stolz auf mich, dass ich, ohne dass mir jemand wirklich gesagt hat, hier, ich schleife dich jetzt ein, du musst, dass ich das, sage ich mal, von mir selbst ausgemacht habe. Also ich war, das war letztes Jahr im Sommer, da war ich bei meinem Psychiater, der mir die Tabletten aufgeschrieben hat.
Weißt du, was du nimmst?
Ich nehme morgens Venlafaxin, ich glaube 200 Milligramm. Abends nehme ich Quetiapin, auch genauso viel. Und dann zum Schlafen nochmal Dominal.
Okay.
Und der hatte da schon mal gemeint, ja, vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, mal stationär in Behandlung zu gehen. Und da habe ich zu ihm gesagt gehabt, ich will es nochmal probieren, vielleicht funktioniert es ja doch. Und ja, dann nach der ganzen Geschichte, was dann ja durch verschiedene Beziehungen, die schiefgegangen sind, also so, was weiß ich, Freundschaften etc. Das hat mir dann nochmal so einen negativen Beigeschmack verpasst, wo ich dann gesagt habe, so und jetzt musste.
Ja.
Es führt kein Weg dran vorbei.
Das ist eine super Erkenntnis. Also ich finde, ich habe es ich kenne so viele, die einfach sich nicht eingestehen wollen, dass sie halt was haben. Nee, kriege ich schon irgendwie hin. Der erste Schritt oder der erste Weg zur Besserung ist, dass man einfach selbst sagt, hey, ja, okay. Und du bist ja dadurch nicht irgendwie ein schlechter Mensch, nee, oder
das
sowas.
Denke ich, ne? Auch.
Du bist krank, du hast eine fiktive Krankheit.
Ja.
Das Schlimme bei psychischen Erkrankungen ist, du kannst nicht greifen.
Ja.
Bei einem gebrochenen Bein sieht jeder, ach guck mal, der
so
hat ein gebrochenes Bein.
Mhm.
Gebrochenes Bein, und dann hast du das Mitgefühl und eine,
ja,
Empathie, ne? Aber bei einer psychischen Erkrankung, ey, der spinnt oder,
ja,
die,
genau,
spinnt, hat die denn nicht mehr alle Latten am Zaun?
Mhm.
Und das ist halt schwierig. Ich glaube, da,
absolut,
können viele gar nicht sich wirklich reinversetzen.
Nee,
ne?
Das stimmt.
Wenn der Gehirnstoffwechsel nicht funktioniert, und das ist tatsächlich ja pathologisch, das ist ja nicht einfach nur, du hast diese Areale im Gehirn, die einfach anders funktionieren,
ja, genau,
als bei anderen. Ne? Und von daher ist es einfach so. Was ist so deine größte Angst in Bezug zu Borderline?
Ich habe eine ganze Weile lang furchtbar üble Gedanken und Träume gehabt.
Okay. Mhm.
Die ich dann, also das nannte sich Depressionsgruppe auf der Station. Mhm. Da waren auch welche aus der Tagesklinik,
ja,
dabei. Und da hat die Therapeutin gesagt, wir sollen unsere momentane Stimmungslage, mhm, mit einem, ja, mit einer Wettersituation beschreiben.
Okay.
Und da waren welche vor mir dran, die haben gemeint, ja, leicht regnerisch, ein bisschen bewölkt etc. Und ich habe dann, als ich dran kam, habe ich gesagt, ja, also bei mir fühlt sich momentan an wie so eine, wie so ein Weltuntergang, einfach so.
Endzeitstimmung.
So Endzeitstimmung, genau. Und dann bin ich gefragt worden, ja, aus welchem Grund oder was mich dazu bringt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dass ich so verschiedene Gedankengänge habe und auch häufig sehr schlimme Träume habe, und dann soll ich darauf eingehen. Und da habe ich gesagt, ja, das sind halt teilweise so Handlungen, die auch in der Musik, die ich höre, häufig wiedergegeben werden.
Mhm.
Und da habe ich halt gesagt, ja, dass ich des Öfteren so Träume habe, dass ich einfach meinem Bruder oder meiner Mutter mit dem Fleischerhammer einen Schädel einschlage, so ungefähr.
Ja.
Und da saß einer neben mir, der jetzt auch mittlerweile ein guter Kollege ist. Der hat seinen Stuhl genommen, ist erstmal einen halben Meter rüber gerutscht und hat,
ach, ja,
sich so total, okay, verkrampft hingesetzt.
Ja, ja.
Und die Therapeutin hatte am Anfang gesagt, dass man zu jeder Äußerung, dass da die Leute was dazu sagen dürfen. Und bei mir war es so, dass sie dann gleich das Wort an den Nächsten weitergegeben hat,
okay,
dass da keiner was dazu sagt, weil sie wahrscheinlich selbst auch völlig geschockt von dieser Aussage,
Wahnsinn,
gewesen.
Wahnsinn, finde ich. Also ich zum Beispiel, weil vielleicht, weil Borderline auch so mein Thema ist, also das, was ich halt auch schon, wie gesagt, ich habe ja das Borderline nicht studiert, aber Psychologie, und habe auch meine Facharbeit aufgrund dessen gemacht. Und ich glaube einfach, um mich auch selbst besser irgendwie kennenzulernen. Und ich habe ja mit einigen männlichen Borderliner zu tun gehabt, und glaub mir, also ich habe einen, der hat Gedichte geschrieben, also halt um seine Gedanken auch mal rauszulassen.
Mhm.
Diese düsteren Gedanken, die du halt hast, ne, die hat er zu Papier gebracht. Und ich kann dir versprechen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so was Schlimmes gelesen, wenn ich nicht wüsste, dass es wirklich nur ein wie soll ich sagen, ein Kanal jetzt ist, ne, hätte ich gesagt, okay, also wir bringen den mal ganz schnell irgendwo hin. Ne? Aber das ist normal. Also
ja,
diese Zwangsgedanken, die du hast, auch diese visuellen Vorstellungen,
ja, genau,
und Träume, die sind durchaus normal.
Ja, da kenne ich jemanden, der das genauso hat. Das ist ein deutscher Rapper aus Hannover, der ist auch Gesicht tätowiert, komplett von oben bis unten. Und der hat in Interviews gesagt, von wegen, er sieht sich selbst als sehr depressiv.
Mhm.
Und aber um jetzt Suizid zu begehen, wäre er einfach selbst zu stark dazu.
Mhm.
Und er hat selbst in seinen Texten, also er macht ausschließlich deutsche Texte, und da kommen dann auch solche Sachen vor, wie als würde er jemanden mit dem Spaten erschlagen und lauter so Geschichten.
Die Leute finden das natürlich mega krank dann, ne?
Und ich kann mich da einfach zu 100% selbst mit identifizieren, weil das ebenso, genauso meine Gedanken teilweise
sind. Solange du sie nicht ausübst. Das ist es, wie, hast du Angst vor diesen Gedanken?
Angst nicht, um ehrlich zu sein.
Also ich finde, du wirkst sehr friedfertig. Also ich habe ja gute Vibes. Borderliner können ja sofort Stimmungen von anderen Menschen.
Das stimmt.
Zack, ich hasse das, ja. Aber ich finde, also ich fühle mich gar nicht unwohl in deiner Gegenwart.
Ich bin auch momentan relativ ausgeglichen,
ja,
weil ich bin jetzt seit 3 Wochen bei meinem Kumpel und habe keinen direkten Kontakt mit meiner Mutter so wirklich. Also nur mal über WhatsApp, mal sporadisch. Aber das tut mir echt gut, weil ich halt einfach den Abstand habe und mich einfach mal auf mich selbst konzentrieren kann, ohne dass mir jemand bei Kleinigkeiten wieder reinfunkt.
Manchmal ist weniger mehr. Ja, das ist absolut. Einfach so. Ich meine, lass Zeit ins Land gehen. Ja. Lass deine Therapie fortlaufen. Sei gut eingestellt und habe immer eine gesunde Distanz zu dem, was dich verletzt, nämlich deine Mutter.
Das auf alle Fälle.
Weil immer, also selbstschädigendes Verhalten, weißt du ja. Ne?
Ja, klar.
Also das heißt, jedes Mal, wenn du zu deiner Mutter läufst, schädigst du dich selbst. Ne? Das ist einfach tatsächlich so. Und ich wage gar nicht zu bezweifeln, deine Mutter liebt dich sicherlich. Ja?
Mit Sicherheit.
Aber es ist halt für sie, glaube ich, in ihrer Welt schon dann schwierig. Ne? Mhm. Und für dich hat das halt absolut geprägt. Du bist halt, also das fing ja bei früher Kindheit an.
Ja, genau.
Ich glaube, sie ist mit Sicherheit selbst Opfer von irgendwas in ihrem Leben gewesen.
Gut möglich.
Und nichtdestotrotz rechtfertigt, das ist natürlich gar nicht.
Nee, das ist klar.
Du musst lernen, damit zu leben. Das ist deine Zukunft, du bist noch jung und du kannst alles daraus machen. Als ich so alt war wie du, also ich klinge jetzt so, als wäre ich 100, ey, oh mein Gott. Also ich bin 43, ja.
Sollte man nicht meinen.
Na, oh, danke. Nee, aber wirklich, in deinem Alter, so mit 28, war einer meiner Hochzeiten mit Borderline. Also ich habe mich dreimal am Tag locker geritzt und war wirklich, also da waren Sachen dabei. Ich habe mehrere Suizidversuche hinter mir. Ich war nicht zu bändigen, also in keinster Weise. Und einmal habe ich mir so sehr wehgetan, dass ich mir die Hauptschlagader durchtrennt hatte.
Ui.
Also das war nicht mein Plan gewesen, ne? Und ich habe dann einfach, da war der Schock so groß von mir selbst, ich habe die Angst so stark gehabt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Punkt, ich brauche Hilfe, sonst lebe ich nicht mehr lange.
Ja, klar.
Ja. Und es war sehr schwer, weil ich wollte nicht in der Klinik, ich wollte das ambulant machen, es war sehr schwer, Therapeuten zu finden, die mit mir arbeiten wollten als Hardliner, Borderliner.
Ja, klar.
Ich habe auch noch eine zweite Persönlichkeitsstörung, beziehungsweise ich bin auch noch bipolar, also ich habe das, was deine Ex-Frau hat, gemischt mit Borderline. Es ist ganz schön anstrengend.
Oh, das kann ich mir vorstellen.
Aber ich bin jetzt 43, ich habe insgesamt 13 Jahre Therapie hinter mir. Ich bin jetzt seit Jahren, so ein paar Jahren nicht mehr in Behandlung gewesen. Ich habe gute Kanäle gefunden, wie ich das halt alles kompensiere. Leider hat Corona ein bisschen meine Kanäle mir weggenommen.
Das kenne ich.
Weil ich brauche immer Action um mich herum. Also A, brauche ich meine Arbeit, deswegen 70-Stunden-Wochen sind super für mich. Je mehr ich zu tun habe, desto weniger macht da oben irgendwas Action und desto weniger habe ich das Gefühl, ich falle in ein Loch. Und deswegen kann ich das absolut, alles, was du gesagt hast, ist mir absolut bekannt. Bis auf die Fremdaggression, da bin ich nicht so. Ich war eher so gegen mich selbst gerichtet dann, ne? Jetzt hast du, ich möchte, dass du unseren Zuhörern, die jetzt natürlich denken, oh mein Gott, der hat ein Kind einen Stuhl ins Gesicht gehauen und so weiter. Was wünschst du dir von der Gesellschaft und was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg gehen bezüglich einer Borderline-Persönlichkeitsstörung?
In erster Linie, dass für solche Leute einfach mehr Verständnis entgegengebracht wird und dass nicht einfach so abgetan wird, ja, der ist vielleicht bekloppt oder der... Ich weiß nicht, der ist halt zwar so, aber...
Ist es ein Stigma, glaubst du? Glaubst du, dass, wenn man sagt, oh Borderline, das ist ja... ne? Also keiner will sich mit dir beschäftigen dann, weil sie Angst einfach davor haben.
Das kann gut sein. Aber es gibt halt leider Gottes auch viele, zu denen ich jetzt schon des Öfteren mal gesagt habe, ja, ich habe das und das. Und dann kamen so Aussagen von wegen, ja, wie schon wieder so einer, es ist jetzt so eine Modeerscheinung oder was.
Das habe ich auch schon gehört, ja.
Und da packe ich mir einfach an den Kopf, weil ich meine, also wenn jemand darunter leidet, der kann ja nichts dafür, der sucht sich ja nicht aus.
Nee. Also Modeerscheinung, meine liebe Leute da draußen, ich kann euch versprechen, unser Wunsch ist nicht größer. Also ich habe eigentlich nur den Wunsch, bitte lass es irgendwie ruhig in meinem Kopf wieder werden und gib mir wieder ein Gefühl, dass ich mich selbst fühlen kann, was ich tatsächlich noch nie wirklich hatte. Aber ich finde, es tut mir fast weh, wenn jemand sagt, hä, schon wieder? Ach, haben doch alle Borderline heutzutage, weißt du? Nee, nicht
kann
wirklich.
Kann ich ein Lied von singen.
Boah, das ist anstrengend. Ja, also ich verstehe das. Die Message, Leute, Julian gibt euch weiter. Bitte, bitte. verurteilt die Menschen nicht. Es ist schwer. Grenzt euch ab, setzt klare Grenzen auch für euch in einer Partnerschaft, aber zeigt Empathie und Verständnis. Gegebenenfalls geht mit mal zur Therapie, lasst euch die Krankheit erklären, belest euch. Es ist ganz, ganz wichtig, da sich wirklich von beiden Seiten für Partnerschaft, für Freunde und für den Betroffenen Hilfe zu holen. Denn so können wir gemeinsam alle echt einen guten Weg damit finden.
Eben.
Und das Leben, ein Borderliner kann sein Leben ganz normal weiterführen. Also kann, also meistens sind wir auch relativ erfolgreich im Job, weil wir einfach zielstrebig sind und wollen ja, wir wollen. Und von daher kann ich euch das so nur mit auf den Weg geben. Jetzt haben wir so ein bisschen über 50 Minuten gesprochen, aber ich habe jetzt noch was für dich.
Klar, immer raus mit.
Guck mal, bei dir auf dem Tisch ist ein Glas.
Ja.
In diesem Glas sind ganz viele Zettelchen. Und diese Zettel, da sind ganz viele verschiedene Fragen drauf. Also willkürlich. Die Fragen sind tatsächlich von unseren Fans auf der Facebook-Seite, okay. Miriam von M. Und du musst jetzt eine Frage ziehen.
Ich muss eine Frage ziehen.
Ja, und du musst aber ganz ehrlich beantworten, weil auch wenn sie komisch ist und manchmal lustig, aber bis jetzt hatten wir immer nur echt extrem tiefgründige Fragen.
Hast du einen unausgesprochenen Wunsch? Welcher ist es?
Aha, jetzt möchte ich deine tiefsten und dunkelsten Wünsche. Nein, Gott, nein, aber
oh,
wirklich.
Das ist echt schwierig.
Das ist schwierig, ne?
Das ist richtig schwierig. Der ausgesprochen wäre ja einfacher. Aber unausgesprochen.
So ein geheimer Wunsch.
Da fällt mir jetzt aus dem Stich.
Das ist echt eine fiese Frage. Was ist denn ein ausgesprochener Wunsch?
Ja, selber mit mir selbst besser im Reinen zu sein und einfach, dass die Leute diese Krankheit einfach eher akzeptieren und einen nicht unbedingt dann gleich abstempeln und als, was weiß ich, Aussätzigen ansehen, sondern einen einfach trotz dieser Geschichte einfach so nehmen, wie der oder diejenige ist und einfach ja so normal wie möglich einfach einen Umgang pflegen.
Absolut, bin ich ganz bei dir, Julian. Liebe Leute, es ist wieder soweit. Wir sind beim Ende der Sendung angekommen. Lieber Julian, danke, danke, dass du heute bei mir zu Gast in der Sendung warst. Ich freue mich wirklich, dass wir mal das Thema von der männlichen Seite hören konnten und habe tatsächlich auch gemerkt, so unterschiedlich sind wir doch gar nicht.
Nee, das stimmt.
Ich wünsche euch da draußen natürlich auch ganz viel Gesundheit. Ich hoffe, ja, der Talk hat euch was gebracht, euch ein wenig Erleuchtung gegeben. Ich würde nicht sagen Spaß gemacht, weil das ist immer so, ne? Die Themen, die wir hier haben, sind meistens nicht spaßig. Aber wenn ihr jemand kennt, der Borderline hat, versucht einfach, wie ich schon sagte, damit klarzukommen. Im Notfall holt euch alle gemeinsam Hilfe. Seid einfach ein Freund. Das ist alles, was wir brauchen. Einen echten Freund, der klare Grenzen setzen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend noch. Oder aber auch Tag, je nachdem, wann ihr das hier jetzt gehört habt. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf und nehmt Rücksicht aufeinander. Und dann sage ich bis nächste Woche und tschüss.